Unser Thema heute: Krebserkrankung positiv in die Zukunft blicken. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Und ich danke ganz herzlich unserem Referenten, Professor Dr. Walter Romberg. Herzlich willkommen auch Ihnen, Professor Romberg. Professor Romberg, wenn jemand beim Arzt, ich weiß nicht, ob das auch bei Ihnen selbst dann der Fall war, dass Sie dem Patienten die Diagnose Krebs geben mussten, dann ist diesem Patienten im ersten Moment wohl kaum danach zumute, positiv in die Zukunft zu blicken. Ich denke, am Anfang steht in aller Regel zumeist der Schock, Angst, Sorgen, Fassungslosigkeit und so weiter. Es ist ja so, dass noch immer viele instinktiv das Wort Krebs wie ein Todesurteil empfinden. Oder vielleicht im besten Fall rechnet man mit sehr belastenden Therapien und bei deren Erfolg dann mit einem restlichen Leben in Unsicherheit. Sie jedoch sind Facharzt für Strahlentherapie und Onkologie. Sie blicken auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit der Behandlung von Krebs zurück und Sie sagen, bei der Diagnose Krebs gibt es Grund, positiv in die Zukunft zu blicken, zumindest in vielen Fällen auch von der Medizin her gerechtfertigt. Das heißt, Sie sagen das so auch Ihren Patienten?
Ja, natürlich. Die Diagnose Krebs, die ist leider immer noch mit gewissen Vorurteilen verbunden. Sie haben es selbst gesagt, dass es besteht das Vorurteil eines Todesurteils und das stimmt einfach so nicht. Und man muss die Krankheit sehen, wie sie ist, nämlich äußerst variabel. Und man muss auch sehen, dass heute ca. 50% aller Krebskrankheiten geheilt werden können. Also schon von daher kann man den Patienten berechtigte Hoffnungen machen.
Sie haben das wirklich auch in einer langen, langen Zeit selber auch sehen können. Sie haben 26 Jahre lang die Abteilung für Radioonkologie, also Strahlentherapie, am Akademischen Lehrkrankenhaus Feldkirch in Österreich geleitet, bis zu Ihrem Ruhestand im Jahr 2006. Davor haben Sie einen sehr langen Ausbildungsweg in der Medizin mit Schwerpunkt Onkologie durchlaufen, mit Stationen in Österreich, der Schweiz, USA und Deutschland. Und die Medizinische Hochschule Hannover hat Sie 1994 zum Professor für klinische Onkologie ernannt. Ganz im Ruhestand sind Sie allerdings auch heute nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie haben Praxisbeteiligung in Wien und Feldkirch. Sie publizieren, Sie halten Vorträge, jetzt also auch heute bei uns. Also schön, dass Sie da sind. Professor Romberg, Sie überblicken also mit Ihrer Berufserfahrung eine rund 30-jährige Zeitspanne im Bereich Kampf gegen Krebs. Und ich vermute, dass sich in dieser Zeit auch ungeheuer viel verändert und getan hat in diesem Gebiet.
Das hat es tatsächlich. Wenn ich mich zurückerinnere, in der Zeit, als es keine bildgebenden Verfahren gab, also keine Computertomographie und keine Magnetresonanztomographie und solche Dinge, da hat man also sehr viel, da war man hilflos, speziell wenn es um Tumoren ging, die im Körperinneren wuchsen, im Bauchraum und so weiter, da war man sehr, sehr hilflos und das hat sich gewaltig gewandelt, abgesehen von den Fortschritten, die wir in der Technik der Strahlentherapie und in der Medikamentenforschung gemacht haben. Also das hat sich auch niedergeschlagen in der Rate der Heilungen der Krebskrankheiten. Und da sind bei ziemlich allen Einheiten sind da Fortschritte gemacht worden.
Ist das denn auch so gewesen? Man hört ja trotzdem immer noch heute oft, ich weiß, dass mein kleiner Sohn zum Beispiel sagt, wenn er hört, da ist jemand gestorben, fragt er schon, das war doch bestimmt wieder Krebs. Also es ist schon noch so, dass das eine Geißel ist, die uns weiterhin noch so im Griff hat. Ich meine, Sie als Mediziner versuchen da ja auch immer weiterzukommen und zu gucken, da noch immer mehr Schlüssel vielleicht in die Hand zu bekommen, um dagegen anzugehen. War das eigentlich immer so oder ist das?
Das ist relativ eigenartig, dass das so negativ behaftet ist. Denn im Gegenteil, im Gegensatz zu anderen Krankheiten, in der Krebstherapie können wir Krankheiten definitiv heilen. Und zwar eben, wie ich erwähnt habe, 50%. Wo kann das sonst sein, wenn Sie andere internistische Erkrankungen vergleichen, zum Beispiel die Leberzirrhose oder irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sind sie lang nicht so gut dran und so können sie auch nicht definitiv heilen, allenfalls bessern. Insofern ist dieses Vorurteil beim Krebs unberechtigt heutzutage.
Sie sagten ja auch schon, Krebs ist nicht gerade Krebs, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Krebserkrankungen. Vielleicht können Sie mal so einfach die wichtigsten nennen, die Ihnen so begegnen.
Ja, also insgesamt kann man circa 300 verschiedene Krebsformen beim Menschen unterscheiden. Das hängt davon ab, vom Organ, wo der Krebs entstanden ist. Das kann von Kopf bis zum Fuß gehen. Nicht? Dann hängt es ab vom Bild unter dem Mikroskop, welche Bauform ein Tumor hat, sogenannte Histologie, und ob dieser Tumor einem ursprünglichen Gewebe ähnelt und gut differenziert ist oder ob er verwildert ist und eben keine Züge mehr erkennen lässt wie das Ursprungsgewebe. Und alle diese Unterscheidungen machen eine verschiedene Charakteristik des Tumors. Die häufigsten Krebsformen sind sicherlich der Brustkrebs der Frau, der Prostatakrebs beim Mann und die Darmkrebse bei Mann und Frau. Das sind die häufigsten.
Und was ist denn all diesen verschiedenen Krebsarten gemeinsam?
Gemeinsam sind ihnen zwei Eigenschaften. Das erste ist, sie wachsen lokal, dort wo sie entstehen, wachsen sie zerstörend und verändern die Strukturen. Und zweitens, sie haben die Fähigkeit, Metastasen zu bilden, also Tochtergeschwülste an anderen Orten des Körpers. Die Krebszellen können sich loslösen vom Primärtumor und dann über Lymphbahnen oder über Blutgefäße an andere Organe auswandern und dort eben neue Tumoren bilden. Das sind die zwei Charakteristika: lokale Zerstörung und Metastasenbildung.
Und bei welchen Krebserkrankungen, wenn Sie da jetzt einen Patienten haben, ist es so, dass Sie, ich meine, es gibt ja dann wahrscheinlich welche, wo Sie sagen, das ist besorgniserregend, aber wir tun, was wir können. Und auf der anderen Seite, sagen wir, da haben wir eigentlich von der Erfahrung her recht gute Heilungschancen. Kann man das so irgendwie einteilen?
Kann man schon. Das ist eben bei jedem Tumor völlig verschieden. Sehr gute Prognosen gibt es beispielsweise bei den Frühstadien des Brustkrebses von der Frau. Hier ist zum Beispiel im Stadium 1 die Chance, die ersten 5 Jahre nach der Diagnose zu überleben, die liegt über 90%. Da gibt es auch zahlreiche andere Krebsformen, wo hohe Raten an 10-Jahres-Überlebenszeiten vorhanden sind, zum Beispiel gewisse Hautkrebse, gut differenzierte Schilddrüsenkarzinome und zum Teil auch der Krebs der Prostata beim Mann. Das sind also, da wissen wir, dass da 10-Jahres-Überlebenszeiten durchaus an der Tagesordnung sind. Und das ist eben auch ein günstiger Moment, den kann man dem Patienten sagen. Und das ist ein Element der berechtigten Hoffnung.
Das sind aber auch diejenigen dann, und dann gibt es noch diejenigen, von denen Sie sagten, das ist 50%, der Krebs ist dann hinterher wirklich einfach weg. Das ist dann nicht nur 10 Jahre Überlebenschance, sondern es ist wirklich ganz weg. Das heißt, das gibt es auch, wenn man es einfach frühzeitig erkennt.
Richtig, das spielt eine große Rolle, die Frühdiagnose. Und wenn ich natürlich im Stadium der Metastasierung erst auf die Krankheit draufkomme, dann ist das schon viel schwieriger. Dann sind die Heilungschancen meistens begrenzt.
Ist dann Ihrer Erfahrung nach diese Früherkennungsuntersuchungen, ist das ordentlich so, wie das läuft, oder müsste das noch mehr, noch intensiver, noch flächendeckender, noch breiter laufen?
Nein, ich glaube, das ist gut so, wie es gegenwärtig läuft.
Also diese Screenings, die es da so vorgesehen sind, sind schon recht engmaschig.
Ja, ja, aber man sollte sie auch in Anspruch nehmen.
Das ist dann die Frage, ob das dann auch immer jeder so macht. Genau. Also Sie sagen, es gibt Krebsarten, bei denen es wirklich gute Prognosen gibt, also vor allem, wenn man es rechtzeitig erkennt. Wie ist es denn? Ist es für den Patienten hilfreich, dann auch, wenn sehr gut informiert zu sein? Oder ist es manchmal besser, wenn der Patient nicht alles weiß? Wie halten Sie das? Ich habe das selber mal erlebt in Italien, einen Fall von einer jungen Frau, die dann leider auch gestorben ist an Krebs, der einfach gar nicht gesagt wurde, was wie es um sie steht und dass die Ärzte ihr wenig Chancen gaben. Wie geht man das heute an?
Also früher war das sicher so, dass man, dass der Arzt ausgewichen ist und dem Patienten eigentlich nicht immer die Wahrheit gesagt hat. Das ist heute grundsätzlich anders. Man soll allerdings auf der anderen Seite nicht übertreiben und jedes Detail von vornherein erwägen und dem Patienten sagen, denn es weiß ja nicht einmal der Arzt, wie das letztlich verlaufen wird. Insofern macht er da ab und zu unnötige Sorgen und Prognosen, die dann gar nicht eintreten, nicht? Aber es gehört gute Information dazu. Und man muss auf der anderen Seite auch nicht alles sagen. Zur guten Information gehört einmal prinzipiell, dass der Patient weiß, dass eben 50% aller Krebskrankheiten geheilt werden können. Und dass das eben bei vielen anderen Krankheiten, Nicht-Krebskrankheiten, eben nicht so ist. Zur guten Information gehört sicher auch ein Wissen über neuere Behandlungsmöglichkeiten und so weiter. Wobei man hier natürlich vorsichtig sein muss, wenn man von neuen Behandlungen hört, da muss man dann schon vorsichtig sein. Das wird oft einmal aus Reklamegründen etwas überbetont und so weiter. Mhm. Und es gibt aber Situationen, wo man nicht eben alles sagen soll. Es gibt aussichtslos erscheinende Situationen, die dann letztlich doch nicht aussichtslos sind und wo sich dann spontan eine Wende ergibt. Insofern bin ich da immer sehr zurückhaltend mit unter Anführungszeichen brutalen Aufklärungen. Nicht?
Das heißt, die sind als Ärzte auch nicht vor Überraschungen gefeit.
Genau, das ist nämlich wichtig. Und da haben wir einfach alle Wissenslücken. Das ist einfach... Ja, ihr wisst nicht den Tag und die Stunde und so ist es auch mit dem Verlauf von gewissen Krankheiten. Was für das Lebensende gilt, gilt auch für Krankheiten vor dem Lebensende. Mhm. Wir können sie nicht genau voraussagen. Wir können sie allenfalls statistisch voraussagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber für den Einzelfall kann man das eben nicht so genau sagen.
Aber es ist auch nicht so, dass wenn jemand dann einfach sehr optimistisch ist und positiv denkt und vielleicht auch nicht zu viel weiß, dass dann seine Heilungschancen rasant steigen.
Wie ist das? Nein, das kann man nicht sagen so. Also Sie meinen...
Dass die Ärzte, die Ärzte, ich denke mal damals, haben versucht, eben dieser Patientin möglichst wenig über wirklich ihren sehr kritischen Zustand zu sagen, weil sie gesagt haben, wenn sie das weiß, dann gibt sie auf, dann kämpft sie gar nicht mehr und dann kann man es gerade vergessen, sondern wir versuchen ihr noch einen Hoffnungsschimmer zu erhalten, damit sie überhaupt noch versucht, bei den Therapien mitzukämpfen wirklich.
Ah ja, so gesehen... Das stimmt schon, das hat einen gewissen Einfluss. Aber ich würde diesen Einfluss auch nicht allzu groß einschätzen. Aber man muss sicher positiv denken und man muss optimistisch sein und schon kämpfen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass man als Mensch ohnmächtig ist gegenüber gewissen Krankheitsentwicklungen. Und da muss man sich einfach doch auch ergeben. Natürlich, die beste Therapie anstreben, Zweitmeinungen einholen, sich erkundigen, was ist heute die beste Behandlungsform und so weiter. Das schon.
Also wenn unsere Sendung heute den Titel trägt, Krebserkrankung positiv in die Zukunft blicken, dann soll das nicht heißen, positiv denken ist die Grundvoraussetzung dafür und wer positiv denkt, bleibt gesund.
Also so verkürzt kann man das nicht sagen. Nicht?
Das ist ja auch manchmal in gewissen Geistesströmungen recht beliebt, dieser Ansatz.
Ja.
Ja. Welche Therapieformen gibt es denn gegen Krebs?
Ja, als Basistherapie gibt es drei Behandlungen. Ich würde sie mal die drei Säulen der Krebsbehandlung nennen oder Behandlungen erster Ordnung. Das ist die Operation. Dann die Strahlenbehandlung und als drittes die zytostatische Chemotherapie. Da gibt es auf einer zweiten Ebene die Hyperthermie, also die Überwärmungstherapie. und die Immuntherapie, das sind weitere wichtige Elemente. Und dann auf einer dritten Ebene sollten erwähnt werden eine gute symptomatische Therapie, also eine Behandlung, die gegen Symptome gerichtet ist, gute Schmerzbehandlung zum Beispiel oder eben entsprechende Hustenstillung oder gegen Müdigkeit Maßnahmen. Und dann die sogenannte Komplementärtherapie. Das sind Therapien, die nicht klassisch schulmedizinisch sind, sondern die einfach noch gewisse Allgemeinstärkungen des Körpers im Sinn haben und die allerdings meistens nicht so gut wissenschaftlich abgesichert sind wie die schulmedizinischen Therapien.
Sie selbst sind ja in der Strahlentherapie spezialisiert. Therapie von Krebs kann sehr belastend sein. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was viele Menschen fürchten, wenn sie die Diagnose Krebs bekommen. Also man weiß von der Chemotherapie mit schweren Nebenwirkungen. Auch die Strahlentherapie kann eben belastend sein, Nebenwirkungen haben. Wie kann man sich denn in einer solchen Situation seinen positiven Blick in die Zukunft bewahren? Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, wenn man da eben mit diesen schwereren Nebenwirkungen zu kämpfen hat.
Ja, es ist so, im Falle schwerer Nebenwirkungen, da muss man einfach eine Behandlungspause machen oder einen Therapiewechsel überlegen. Diese Nebenwirkungen sind natürlich da, das ist klar, aber man muss auch wissen, dass sie in einem vertretbaren Prozentsatz nur da sind und nicht jeder diese Nebenwirkungen hat. Diese Behandlungen werden sehr unterschiedlich vertragen, sowohl die Chemotherapie als auch die Strahlentherapie. Bei vielen Patienten gibt es praktisch überhaupt keine Probleme, sieht man eben vom Zeitaufwand einer Therapie ab. Bei kurativen Therapien ist der Patient eben Wochen bis Monate lang in Behandlung. Und das allein schon ist eine gewisse Belastung. Und es ist also nicht richtig, dass man eine Therapie von vornherein ablehnt, nur weil theoretisch gewisse Nebenwirkungen drohen oder da schon beschrieben worden sind. Da müsste man nämlich auf viele Behandlungen bei allen möglichen Krankheiten verzichten. Und wenn ich auf die Strahlentherapie zurückkomme, die Rate ernster Nebenwirkungen, das sind meistens Langzeitnebenwirkungen, die liegt in aller Regel unter 5%. Und wenn dann wirklich unter der Behandlung akute Reaktionen, unerwartete Reaktionen auftreten, dann kann die Behandlung jederzeit abgebrochen werden oder sie kann verkürzt werden. Man verzichtet auf eine gewisse Höchstdosis. Da kann man also verschiedene Varianten einlegen, um dem Patienten da zu helfen. Aber er braucht nicht von vornherein, nur weil eben theoretisch Nebenwirkungen da sind, auf die Behandlung verzichten.
Gibt es denn auch Nebenwirkungen auf der psychischen Ebene? Ich habe mal gehört, dass auch zum Beispiel eine Chemotherapie auch einfach regelrecht sich sehr aufs Gemüt schlagen kann. Also nicht nur, weil sie belastend ist, sondern einfach auch selbst die auf psychischer Ebene wirkt.
Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist also die Grundbehandlungsformen, eine Strahlentherapie oder eine Operation oder eine Chemotherapie, die hat keine psychischen Nebenwirkungen in dem Sinn. Aber es scheint schon Medikamente zu geben, die Gemütsveränderungen auslösen. Zum Beispiel gibt es bestimmte Cortisonpräparate, die manische Zustände auslösen können. Auch Interferone können bei entsprechender Veranlagung psychische Störungen auslösen. Und das ist sehr interessant. Es gibt auch Antibiotika, Cephalosporin in neuerer Generationen. Da sind einzelne Fälle bekannt, wo eine Suizidneigung ausgelöst wird, also eine Neigung zur Selbstmordversuchung. Mhm. Aber diese Thematik ist noch nicht genau erforscht. Sie ist hochinteressant in meinen Augen, aber es gibt da wenig Daten und komischerweise wird hier in der Forschung wenig Neugier gezeigt, das richtig zu aufzuklären.
Das heißt, das ist nicht nur ein Thema, das die Krebstherapie betrifft, sondern das einfach grundsätzlich Medikamente betrifft.
Ja, genau. Es gibt auch in der Depressionsbehandlung gibt es Medikamente, die plötzlich einmal eine erhöhte Suizidneigung auslösen können, angeblich.
Krebserkrankung, positiv in die Zukunft blicken, ist unser Thema in der Lebenshilfesendung. Unser Gast ist Professor Walter Romberg aus Feldkirch in Österreich. Im Moment bei uns zu Gast im Studio von Radio Horeb in Balderschwang. Wir haben in einem ersten Teil dieser Sendung bereits gesprochen darüber, dass Krebs nach der langjährigen Berufserfahrung von Professor Romberg nicht dieses fürchterliche Stigma verdient, was es hat. Es ist viel häufiger heilbar, als viele Menschen meinen, vor allem in einem Frühstadium. Und auf der anderen Seite gibt es auch wirklich durchaus Möglichkeiten, Gründe auch positiv in die Zukunft zu blicken. Wir haben eine erste Hörerin, die uns aus Bonn zugeschaltet ist, Frau Badel, und ich begrüße Sie ganz herzlich.
Einen schönen guten Morgen aus dem verschneiten Rheinland. Ich rufe an, weil ich eine besondere Geschichte habe. Ich bin in der zweiten Schwangerschaft mit 39 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Der wurde sehr spät entdeckt. Das Kind ist jetzt 7 Jahre alt und mir und dem Kind geht es gut. Und das war eine besondere Situation, weil die Unikliniken in Bonn wie auch in Köln die wenig Erfahrung haben mit Neoplasien, also Neuwachstum von Gewebezellen in der Schwangerschaft, sehr wenig Erfahrung haben. Und das kommt vielleicht einmal in der Uniklinik pro Jahr vor. So, dass vieles, was an Therapien vorgeschlagen wurden und auch in diesen Tumorboardings einfach nur deswegen schwierig waren, weil unterschiedliche Fachbereiche saßen. Der eine sagte sofort, das Kind aus dem Bauch herausholen, und die Frau Chemotherapie, die Neonatologen, also die sich mit den Frühgeborenen beschäftigen, sagen, das Kind ist am besten bei Mutter im Körper aufgehoben, und Chemotherapie mit Kind im Bauch, weil der Tumor also so groß war, dass so aussah, als wenn man ihn nicht im Gesunden und entfernen konnte. Ich habe mich dann für diesen Weg entschieden. Mhm. In der 26. Woche mit Chemotherapie zu beginnen, mit Kind im Bauch. Ich bin selber 18 Jahre lang Hebamme gewesen in einer Universitätsklinik in Nordrhein-Westfalen. Und es war für mich eine besondere Situation, sowas, ein Grenzfall selber als Frau und als werdende Mutter zu erleben. Mhm. Mir hat geholfen, die Ruhe zu bewahren, keine Angst zu haben, zur Mutter Gottes zu beten, ganz inständig wie ein kleines Kind zu flehen, bitte hilf uns jetzt. Und ich sage Ihnen, das hat geholfen. Ich habe in der Bibel gelesen von einem befreundeten Pastor, der hat mir gesagt, in der Bibel steht 365 Mal, fürchtet euch nicht. Und das habe ich mir immer wieder gesagt, dass ich nicht alleine bin und dass eine helfende Kraft da ist. Und ich weiß, dass ihre Hörer und auch ihr Geist von ihrem Sender, den ich sehr gerne höre, auch an diese Kraft glaubt. Und ich möchte das nochmal sagen. Man hat mir gesagt, ich würde die Geburt nicht mehr schaffen. Also im April sollte er geboren werden. Es war Januar. Und dieses war am schlimmsten von den Ärzten. Mir jetzt schon zu prognostizieren, was nur der Herrgott weiß, wann ich nur wieder nach oben gehen muss. Das hat mir die Erde unter den Füßen weggezogen. Und dann habe ich mich wieder in diese Kraft begeben, in diese Hoffnung und im Gebet zur Mutter Gottes. Und Valentin heißt Valentin Maria. Sie können sich schon denken, warum. Weil sie uns beigestanden haben. Und wir leben, wir beide. Und zwar metastasenfrei, ich, und auch das Kind ist gesund. Und unter der Therapie sind wir sehr krank geworden. Eine Herzinsuffizienz ist entstanden. Die Herzklappen von Valentin gingen auf, sodass ich nach der zweiten Chemotherapie gesagt habe, ich breche das jetzt ab, ich mache das nicht. Es macht uns ja kränker und der Tumor wuchs noch dabei. Dann habe ich mir die Brust abnehmen lassen in der Schwangerschaft und habe den Jungen ausgetragen und habe ihn ganz normal geboren, in 5 Stunden, glücklich, also mit Familie dabei. Und ich möchte das, das hat mir diese Glauben an das Gesunde in mir, ich habe das immer so gesehen, mein Glas ist halb voll und nicht halb leer. Ich muss sehr viel Gesundes in mir drin haben, dass ich jetzt noch hier bin. Trotz mit dem, dass man mir sagt, ich würde die Geburt nicht geschaffen. Und ich habe sie geschafft. Ich habe mein Kind mit einer Brust ein Jahr lang voll gestillt. Und diese positiven Dinge, alles an dieses Gesunde und an Gottes Fügung und an Gottes Liebe und zu glauben, glaube ich wirklich, ich bin davon überzeugt, das hat sehr viel gebracht. Also, und ich bin sehr dankbar darum. Es ist immer noch so, dass es uns sehr aufreibt, immer noch wieder. Und die Familie ist durch viele Täler gegangen, weil sehr viel, die Angst ist das, was die Menschen am wenigsten brauchen. Die Angst der Menschen, die einem gegenüber, die alle weinten immer, wenn sie mich sahen. Und ich so, hallo, nicht traurig sein, es geht mir gut. Wirklich, also geht's gut. Ich habe Mützchen gestrickt, ein Äpfelchen gegessen, ich hatte keine Haare mehr auf dem Kopf. Aber dass die Menschen sind mit dieser, das ist ein wie stigmatisiert und ein Todesurteil. Und dieses Todesurteil, das darf man nicht an sich ranlassen. Also,
ja, das ist ein schönes, sehr schönes Zeugnis.
Ja.
Und empfand es auch gut, dass Sie eben die Schwangerschaft nicht abgebrochen haben. Und da wird leider reflexmäßig vielfach das Falsche geraten.
Ja.
Man kann natürlich in den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft soll man Medikamente, Zytostatika vermeiden.
Ja.
Aber dann kann man die ohne weiteres geben, ohne dass das Kind wesentlich behindert wird oder Schaden leidet.
Ja.
Und man kann ja Maßnahmen wie Operationen oder Strahlentherapie vorziehen, die Schwangerschaft reifen lassen und dann die Geburt einleiten. Und dann kommt man genauso zum Ziel, ohne Schwangerschaftsabbruch.
Ja, also das wäre sowieso gar kein Thema gewesen. Man kriegt ja dann auch noch gesagt, warum sind Sie nicht früher gekommen? Dann hätte man das noch interruptieren können, nicht? Also das kommt ja gar nicht. Also das ist ja ganz fürchterlich, wenn man da sitzt mit einem runden Bauch und dann sagt man, wären Sie früher gekommen, hätte man es noch abtreiben. Das wäre gar nicht. Also aber so ein Geist ist oft. Aber
das ist
die Angst
verbreitet.
Der Menschen. Das
weit
ist aber
verbreitet.
die Angst der Menschen. Mhm. Echt, also dass sie sind überfordert mit diesem Thema.
Ich denke, Frau Bartel, dass das, was Sie erzählt haben, ist wahrscheinlich sprechend und die perfekte Illustration zu dem, was Professor Romberg gesagt hat. Mhm. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Zeugnis, das wirklich sehr mutmachend ist. Und ich denke, viele Menschen freut, die es gehört haben.
Das möchte ich auch jetzt über den Sender und auch nochmal wiedergeben. Also ich mag eure Sendung sehr, von morgens bis abends höre ich sie am liebsten und auch ich fühle mich in so einer Gemeinschaft auch damit und ich wünsche allen auf jeden Fall ein schönes Frühjahr, eine gute Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre guten Beiträge.
Dankeschön, ganz herzlichen Dank und Ihnen noch eine schöne Zeit auch mit Ihrem Sohn und Ihren Kindern.
Ja, danke sehr. Ade.
Wiederhören, ade. Ja, und nun eine weitere Hörerin, die hoffentlich noch in der Leitung ist, die uns aus Oberbayern anruft. Guten Tag. Grüße
Sie. Guten Tag. Hier ist Frau Helm aus Neubayern. Ich habe auch ein wunderschönes Zeugnis zu geben. Voriges Jahr nach dem Abitur ging mein Enkel nach China für ein Praktikum, fiel nach einem Monat epileptisch um. Man stellte einen Hirntumor fest, Astrozytom Stufe 2. Damit er zurückfliegen konnte, wurde er ganz stark unter Beruhigungsmittel gesetzt, damit er im Flugzeug keinen epileptischen Anfall kriegt und kam dann in die Charité. Die Familie hat sich an Herrgott gewandt. Einer seiner Brüder schickte eine Novene rund, die wir alle beten sollten, zum heiligen Camillus. Er sollte dann, nachdem er in Deutschland war, montags kam er an, mittwochs sollte er operiert werden. Da hat in Berlin die Gemeindejugend sich zusammengetrommelt, den Pfarrer gebeten, Mittwoch um 10 Uhr eine heilige Messe. In Berlin war meine Tochter mit ihrem Gebetskreis vor dem Allerheiligsten hier in Bayern wir. Der Junge wurde operiert, wachte auf, völlig unruhig, also Hühnerei groß war der Tumor. merkte, dass er lag neben dem Augenzentrum, merkte, dass er überhaupt nicht mehr richtig sehen konnte. Zur Toilette musste er die Augen zumachen, damit er überhaupt einen Weg fand. Probierte alles durch, kann ich noch Latein, kann ich die Primzahlen, kann ich, und war total unruhig. Am nächsten Tag schlief er ganz fest. Ich rufe meine Tochter an auf Intensiv. Er merkt das, sagt Telefon, kriegt das Telefon, sagt, Oma, eine Dankmesse. Oma, eine Dankmesse bestellen, dreht sich rum, schläft weiter, wird zwei Tage später nach Hause entlassen. Fast richtig sehend, unten links fehlte ein bisschen, ist aber wieder weggegangen. Am Mittwoch, also genau eine Woche nach der Operation, kommt sein chinesischer Chef nach Berlin zum Hauptbahnhof, ruft meine Tochter an, wie geht's denn dem armen Jungen, sagt, das soll ich Ihnen geben, spricht dann mit ihm, wie lange haben Sie Zeit, läuft den Kilometer zum Bahnhof, trifft, ist mit dem Eis, läuft zurück und von da ab hat er studiert.
Also nochmal so ein Fall. Danke Ihnen für diesen auch wieder ganz ermutigenden Bericht. Ja. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Ach, er ist bewusst nicht in die Reha geschickt worden, damit er nicht sehen musste, wie es den anderen ging.
Das heißt, das wollen wir dann doch nochmal zusammenfassen. Das klingt ja auch schon bei beiden Fällen, ist da wie ein wirklich ein wundersames Eingreifen auch des Himmels einfach, die wir gerade eben gehört haben, irgendwie spürbar, auch in dem, wie Sie es gesehen, wie Sie es erlebt, wie Sie es aufgefasst haben. Professor Romberg, ist das so, dass Sie das auch ab und zu mal erleben, einfach auch in Ihrem Bekanntenkreis?
Ja, das ist nur voll zu bestätigen. Das ist absolut so. Ich habe im Laufe meiner früheren Tätigkeiten solche Frauen gesammelt, Frauen mit metastasierten Brustkrebs, die besonders lange überlebt haben, über 4 Jahre, manche sogar 7, 8 und länger. Und die habe ich dann analysiert. Das ist ja ein relativ ungewöhnlicher Verlauf. Und da fand sich als Grund bei ungefähr 3/4 der Fälle eine Zusatzerkrankung, eine schwere Zusatzerkrankung. Und damit war eine gewisse Konkurrenz zweier Erkrankungen gegeben. Und die haben sich gegenseitig abgeschwächt im Verlauf. Aber 25% hatten eben nicht diese Begleitkrankheiten. Und von diesen war ein Großteil, waren Frauen, die besonders gläubig waren, die Wallfahrten machten, regelmäßig gebetet haben und so weiter. Und die waren auch unter diesen ungewöhnlichen Langzeitleberinnen dabei. Also ich habe auch bei anderen Krankheiten die Erfahrung gemacht, dass das Gebet das beste Zusatzmedikament ganz allgemein ist, nicht nur in der Onkologie.
Also doch eine, auch von Ihnen, von professioneller Seite auch aus eine Bestätigung dessen, was unsere Hörerinnen erzählen. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, ein herzlicher Gruß nach Oberbayern. Vielleicht können wir an dieser Stelle kurz weiterreden über genau diesen Punkt. Also es ist schon ein Unterschied, das stellen Sie fest, zwischen Patienten, die gläubig sind und solchen, die diese Gnade des Glaubens nicht so haben oder nicht so einfach empfangen konnten, wollten, wie man auch immer man sehen will, die einfach vielleicht auch nicht diesen Glauben so haben. Da merkt man schon einfach, dass da geht man anders an eine Krankheit heran, wenn man einen starken Glauben hat.
Ja, ich glaube ganz fest, dass das so ist. Also das ist eine häufige Erfahrung gewesen. Das ist allerdings heutzutage nicht so schön akzeptiert, weil die Leute irgendwo durch den Rationalismus irgendwo Anführungszeichen verdorben sind. Der Rationalismus ist ja schon recht, aber wenn man ihn verabsolutiert, wie das in der Aufklärung geschehen ist, dann ist das auch wieder fragwürdig. Und das muss man weglassen, wenn man zu einem kindlichen Glauben finden will und Gebetserhörungen haben will.
Das ist wahrscheinlich genau das und dann wahrscheinlich auch noch der Punkt dieses, dass man einfach innerlich ein bisschen mehr loslassen kann, wenn man weiß, die Zukunft, die ist für mich eben nicht, doch nicht im Letzten nur auf dieser Erde.
Richtig.
Wie ist das, erleben Sie dann das dennoch das der Glaube und dann eben eine vielleicht doch schwierigere Prognose, eine kompliziertere Prognose? Ich denke mal, ich habe gerade gehört, Sie sagten, das sind so Verläufe, gut, die sind welche, die eben schon Metastasen hatten, aber 7 Jahre nicht. Man denkt ja eigentlich, wenn man Krebs hat, man möchte nicht nur noch 7 Jahre, man möchte am liebsten so lange, wie man eigentlich ohne Krebs gelebt hätte. Das heißt, das ist eine relativ gute Prognose im Vergleich zu dem, was es sein könnte, dass es nämlich sehr schnell gehen könnte, aber doch auf das Letzte, was man sich wahrscheinlich ursprünglich gedacht hat, dass man einfach alt wird, dann relativ halt nur eine gute Prognose. Wie ist das da auch, da ist dann, denke ich, doch immer wieder auch ein Ringen da, das dann einfach zu akzeptieren, nicht? Dass man sagt, gut, im Letzten haben wir es nicht in der Hand und es kann sein, dass eine wundersame Heilung geschieht, aber es ist ja auch nicht so, dass das nur, weil man gläubig ist, auf Knopfdruck einfach passiert.
Absolut, das ist ganz wichtig, dass man mit der Haltung herangeht, dass man dem Herrgott überlässt, was nun wirklich geschieht. Man kann um eine Besserung oder Heilung oder am besten nur eine Besserung bitten und alles, aber wie der Ausgang, den müssen wir wirklich dem Herrgott überlassen.
Nicht? Und eben unsere Zukunft einfach in ihm sehen, wie ja, er es bestimmt für uns.
Ja, genau.
Wir haben jetzt eine letzte Hörerin noch, die ich noch kurz vor Ende dieser Sendung auf Sendung nehmen möchte. Frau Nagler aus Bad Heilbrunn. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte jetzt auf das, schön, dass Sie das angesprochen haben mit der Veränderung durch Chemo und so die Medikamente, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine liebe, gute Bekannte, die mir jetzt leider beerdigen mussten, die also ganz fromm war, niemals an Selbstmord gedacht hat, schon gar nicht um ihrer Familie das anzutun, die ja bereit war, Leiden zu ertragen, die eben an Krebs operiert wurde. Und es hat geheißen, ja, ist wunderbar, sie haben alles weggeschnitten, aber vorsichtshalber kriegt sie noch eine Chemo, damit ja nichts zurückkommen kann. Und mit der Chemo, die hat die Familie auch gemerkt, dass es war, wie wenn im Gehirn ein Schalter umgeschlagen worden wäre und sie hat sich angefangen zu verändern. Sie war einfach nicht mehr so, wie man sie gewohnt war. Und letztendlich eines Morgens ist sie bei uns in die Isar gegangen. Und ist ein Mensch gewesen, die niemals sowas getan hat, von ihrer ganzen Lebenseinstellung und auch vom Glauben her, die also das selber gar nicht mehr steuern konnte. Mhm. Und das, ich habe gleich den Verdacht gehabt, ich habe gesagt, es kann nur von den Medikamenten sein, weil das gar nicht zu den Menschen passt. Und ihre Art, weil sie sich eben in der Zeit ein bisschen verändert hat. Mhm. Und das war für mich jetzt nur fast eine Bestätigung, weil wir wollen ja den Mann trösten, dass er damit fertig wird und sagt, gut, die Frau, die hätte das nie getan, niemals.
Das ist aber vielleicht
wenn die Ärzte doch bemerken, ein Patient verändert sich, dass man dann nicht sagt, nee, dann tut es nicht gut, wie jetzt der Professor gesagt hat, und du müsstest mal was anderes dann nehmen. Hm. Warum wird der Patient dann nicht beobachtet und ernst genommen, wenn man sagt, Mensch, er verändert sich, die Familienmitglieder merken es am besten.
Ja, Professor Romberg?
Ja, das ist wirklich, das ist ein wenig beforschtes Gebiet und die Leute wissen das einfach zu wenig, dass solche psychischen Veränderungen auch auftreten können. Auch unter unseren Kollegen ist das sehr umstritten. Manche behaupten, das gibt es gar nicht, das Phänomen, dass Medikamente eine Suizidalität auslösen können. Aber es gibt es doch und sind eben verschiedene Medikamente da in Diskussion und man muss da sicher mehr Forschung betreiben darüber.
Ja, und dann auch einfach wach sein, nicht? Vielleicht auch einfach wach sein, wenn man merkt, ja, da ist so eine Veränderung, dass man einfach
richtig,
sagt, gut, dann gehen wir doch das Risiko lieber ein, dass wir dann auf diese Therapie verzichten.
Verzichten, genau, und einen Psychiater zu Rate ziehen und so weiter.
Das ist sicher das, was wir besonders fürchten, weil das ja das ist, was uns im Endeffekt das, was uns positiv in die Zukunft blicken lassen kann, einfach nehmen kann dann auch, nicht?
Bei mir ist schon die zweite, die ich jetzt erlebe. Die eine sagt, ja, ich kann auf einmal nicht mehr lieben, ist alles tot, ich kann nicht mehr beten, was passiert da? Also es ist praktisch ein zweiter Fall und es erschüttert mich so, wenn man sagt, dass man dann ja selber auch in eine Lage kommen könnte, wenn nicht meine Umgebung achtsam auf mich ist. Weil selber merkt man das ja dann gar nicht mehr wahrscheinlich, gell? Was sich verändert. Ja, ich hoffe, dass da noch ein bisschen weiter geforscht wird und das ernst genommen wird. Das würde ich um die Menschen, die vielleicht nur zu retten sind, wünschen.
Ja.
Gut, ja, Ihr Vortrag ist hochinteressant. Ich bin sehr dankbar darum, dass Sie das angeschnitten haben, weil wirklich viele ermutigende Sachen auch dabei sind.
Vielen
herzlichen Dank und Gottes Segen für Ihre Arbeit weiter, Herr Professor. Ja, für Gott. Okay.
Dankeschön, Frau Nagler. Wir müssen nun leider eben ein hochinteressantes Thema, das auch wirklich viele Menschen betrifft und betroffen macht. Und wir müssen es leider heute frühzeitig aufhören mit der Sendung. Aber vielleicht noch ganz kurz von Ihnen, Professor Romberg, zum Abschluss. Welchen Rat können Sie Patienten geben, wenn sie jetzt mit der Diagnose Krebs konfrontiert werden? Also einmal habe ich herausgehört, sich gut informieren und eben dann, ja, aber die Information durch die Ärzte reicht nicht unbedingt. Man muss sich selbst auch einen klaren Verstand und einen klaren Geist bewahren, wie die unsere erste Hörerin eben bewiesen hat.
Ja, das ist schwierig, aber man sollte den Leuten einfach die beste Therapie anbieten. Die Leute selbst sollten vielleicht auch in unklaren Situationen, wenn sie kontroverse Meinungen hören, dann sollten sie Zweitmeinungen einholen zu weiteren Behandlungsschritten. Dann sind die Ärzte verpflichtet, auch gute symptomatische Therapien zu machen, damit eben keine Depressionen, Hoffnungslosigkeiten entstehen. Also eine gute Palliativtherapie ist ganz wesentlich. Das ist eine Vorbeugung gegen die Euthanasie-Problematik. Und letztlich die Erinnerung an Glaube und Religion ist ebenfalls sehr, sehr wesentlich.
Das haben eben auch unsere Hörerinnen gezeigt, die angerufen haben. Vielleicht auch noch, dass man einfach gut drüber spricht, auch mit seiner Umgebung und die Umgebung einfach mit Menschen, die einen kennen, denen man wichtig ist, die einfach mit einbezogen sind und eben vielleicht auch verhindern können, dass wenn man selber nicht mehr ganz so präsent ist, dass dann etwas passiert, was man selber nicht möchte. Ja, ich denke mal, da haben wir viel gehört. Von Ihnen, Professor Romberg, vielen herzlichen Dank, dass Sie nach Balderschwang gefahren sind. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch eine gute Heimreise und weiterhin noch ein gutes Wirken in Ihrem sehr wichtigen Bereich. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet haben von dem, was Sie erfahren haben. Auch ermutigend eben zu hören, auch Sie bestätigen, unser Glaube kann wirklich Hoffnung schenken. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Dankeschön, vor allem denjenigen, die angerufen haben. Ich verabschiede mich. Ich bin Gabi Fröhlich und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.